Vor kurzem bekam ich einen Rückblick in die Hand. Jemand, oder eigentlich eine Sie, blickte zurück auf ihre Jugendzeit in einer Gemeinde. In meiner Kindheit erlebte ich in einer evangelikal-freikirchlichen Gemeinde die Auswirkungen von gelebtem Christsein sehr eindrücklich. Ich profitierte von Älteren, wie sie mich akzeptierten und mir ein Gegenüber waren. Ich beobachtete das Miteinander der Gemeindemitglieder, ihren Umgang mit Spannungen und Verschiedenheiten, die liebevolle Atmosphäre, in der Fehler keine Katastrophen waren. Ich fühlte mich angekommen, zu Hause, akzeptiert, geliebt. Ich wusste, ich kann hier jeden um Hilfe bitten, ob gelegen oder ungelegen, und er würde mir nach seinen Möglichkeiten helfen. Ich merkte, dass ich diese Gemeinde mitgestalten und mitverändern kann. Die Gemeinde war auch ein Übungsplatz für meine Begabungen, für meine Entfaltung, ja sogar für Experimente. Materielle Unterstützung für Jugendfreizeiten oder Schulungen wurde gerne gewährt, ohne mir ein Gefühl der Unterlegenheit zu vermitteln. Ihr wollt nun sicher gerne wissen, um welche Gemeinde es sich hier handelt. Ich sage es euch auch, es handelt sich um die Mollertgasse. Der Bericht geht zurück auf Christine Alisch, Tochter von Elisabeth Reitzner, die in den Jahren um 1980 in unserer Gemeinde mitgewirkt hat und sich offenbar sehr wohlgefühlt hat. Das ist ein Rückblick, wie wir ihn uns ja wünschen, auch für unsere jetzigen jungen Leute. Ich schaue mal herum, wo sie sind. Also, dass ihr dann, wenn ihr mal zurückblickt auf eure Jugendzeit, dass ihr euer Empfinden, euer Leben in der Gemeinde ähnlich beschreiben könnt. Das heutige Thema soll der Dienst in der Gemeindeleitung sein. Und das hat ja auch damit zu tun, wie die einzelnen Gemeindemitglieder, auch die Jüngeren, sich dann in der Gemeinde wohlfühlen. Gemeindeleitung, das ist sowieso jetzt ein Thema, das uns vor Augen steht angesichts der Gemeindeleitungswahl. Vielleicht gehe ich dann auch noch speziell auf den Dienst der Ältesten ein. Nachdem ich selber Ältester bin, kann ich darüber gut reden. Also noch bin. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Es ist ja so, dass die Dienstperiode einer Gemeindeleitung endet mit dem Abschluss der Gesamtwahl. Also Älteste werden nicht gleich ausgetauscht, nachdem die Ältestenwahl vorbei ist, sondern wenn die Gesamtwahl vorbei ist, also so wie heute, Diakonenhauptwahl, dann ausgezählt, dann bekannt gegeben, dann hört die eine Gemeindeleitung auf und die nächste beginnt ihren Dienst. Die Tätigkeit der Gemeindeleitung steht vor dem Hintergrund dessen, was soll Gemeinde überhaupt? Wozu gibt es Gemeinde? Und dafür habe ich mir herangezogen den Epheserbrief. Speziell Epheser Kapitel 4. Paulus spricht davon, dass die Gemeinde eine Einheit ist, ein Leib ist, mit Christus als dem Haupt. Und er beschreibt auch, wie die einzelnen Gemeindeglieder Gaben bekommen haben. Und diese Gaben sollen dann eben sich zusammenfügen, sodass sie wie in einem Organismus zusammenwirken. Ein sehr bekannter Vers aus diesem Abschnitt ist: Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Also es geht hier sehr stark um Einheit. Und es geht darum, dass die Einzelnen Gaben bekommen haben. Es heißt da, ich schaue jetzt speziell auf Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 13. Jesus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Was entnehmen wir daraus? Die Gaben sind verteilt. Nicht einer hat alles. Daraus ergeben sich Fragen. Erkenne ich, was ich selber habe, Also das ist ja hier keine vollständige Liste von Gaben, sondern es sind einige Funktionen, die mit Geistesgaben zu tun haben. Aber trotzdem die Frage, habe ich selber was davon? Und auch die Frage, was beobachte ich bei anderen? Denn damit andere ihre Gabe zur Entfaltung bringen können, ist es wichtig, dass sie auch wahrgenommen wird als solche, dass sie anerkannt werden in ihrer Gabe. Ich lese weiter. Damit die Heiligen zugerüstet, vorbereitet werden für das Werk des Dienstes. Also, Gott hat gesetzt, Propheten, Hirten und so weiter, damit, nicht damit einige brillieren mit ihren Gaben und die anderen beschränkt sind darauf, dass sie zuschauen und sie bewundern, sondern diese Gabenträger setzen ihre Gaben ein, damit auch andere vorbereitet werden, ausgerüstet werden und selber dann auch mit ihren Gaben besser dienen können. Damit wir alle hingelangen. Und dann kommt so eine Liste zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis Jesu, zur Fülle Christi. Zur Einheit. Die Zeugen Jehovas verstehen solche Stellen in dem Sinne, dass sie sagen, naja, es sollen alle die gleiche Meinung haben. Und sie meinen, bei den Zeugen Jehovas ist das dann der Fall, was teilweise auch stimmt. Aber vom Zusammenhang her sehe ich hier Einheit anders. Einheit, indem es eine Ganzheit wird. Etwas, was zusammenwirkt, was miteinander funktioniert. Der Begriff Einheit ist ja heute oft negativ besetzt. Wir reden vom Einheitsbrei, ist sicher kein positiv gemeinter Begriff, oder von einer Einheitspartei, wie es das in manchen Staaten gibt, kein Musterbeispiel für Demokratie. Aber die Einheit in einem Körper funktioniert so, dass die Teile des Körpers auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Sie wirken zusammen. Da bin ich ja dankbar dafür, dass es in meinem Körper so läuft. Ich könnte mir kaum vorstellen, wie es wäre, wenn die einzelnen Organe gegeneinander arbeiten würden. Wäre sicher nicht sehr angenehm für mich. Einheit des Glaubens und hingelangen zur Erkenntnis Jesu. Da könnten ja Christen beleidigt sein, wenn ihnen das gesagt wird. Paulus sagt ihnen, und das sind ja Christen, die er anschreibt, ihr sollt hingelangen zur Erkenntnis Christi. Erkenntnis, damit ist nicht einseitig nur die intellektuelle Erkenntnis gemeint, sondern überhaupt dieses Kennenlernen. Ich soll Jesus kennenlernen. Und da würden viele sagen, ja Moment einmal, ich bin seit langem Christ. Das heißt, ich soll Jesus kennenlernen. Ich kenne ihn doch. Ich finde es hier interessant, dass doch eine Herausforderung dasteht. Ich darf Jesus kennenlernen, noch besser kennenlernen. Auch wenn ich ihn kenne. Aber da ist noch vieles möglich. Und ich kann mich auch selber fragen, wie ist es mit meinem Leben mit Jesus? Wie ist es mit meinem Gebet? Erlebe ich Wunder, die er tut, aufgrund meines Gebetes? Dann und wann? Damit wir hingelangen zur Fülle Christi. Manche Charismatiker beten um die Fülle des Heiligen Geistes. Sie sagen, ja, den Heiligen Geist haben alle Christen, aber es geht ja um eine besondere Erfahrung, es geht um diese Fülle. Nun, dass ich selber ausgefüllt bin vom Heiligen Geist, das ist ein gutes Ziel. Aber die Fülle des Heiligen Geistes werde ich nicht bekommen. Die ist nicht vorgesehen für mich. Die Fülle des Geistes Gottes ist vorgesehen für die Gemeinde. Hier soll die Fülle des Geistes Gottes in all den einzelnen Gaben zur Anwendung und zur Auswirkung kommen. Erwarte ich das? Komme ich in die Gemeinde in dieser neugierigen Haltung? Was haben die anderen? Vielleicht haben andere bestimmte Gaben, die ich eben nicht habe und ich brauche auch nicht alles haben. Und wo ich profitieren kann davon. Wie können wir denn einander helfen? Wie können andere mir helfen, zum Beispiel, um Jesus besser kennenzulernen? Der andere kann ab und zu nachfragen bei mir. Du, wie geht's dir? Wie geht's dir in deinem Leben mit Jesus? Das fragen wir normalerweise nicht so direkt. Aber das kann ein Anstoß sein, der mich nachdenklich macht. Ich habe mal als Gebetsanliegen genannt, mein eigenes Gebetsleben und Regelmäßigkeit darin. Und jemand anderer aus der Gemeinde hat mich dann mal gefragt, na, wie geht's dir in deinem Gebetsleben? Eine wichtige Frage. Ich habe ihm dann gesagt, naja, wenn du mir sagst, was Gebetsleben ist, dann kann ich dir die Frage schon beantworten. Na, war ein bisschen ein Spaß. Der andere kann mir helfen, indem er mir was erklären kann über Gott. Wir haben ja alle auch die Frage nach einer Orientierung, nach einer Weltanschauung. Wie können wir Vorgänge auf der Welt einordnen? Wie können wir das in Verbindung bringen mit dem, was in der Bibel steht? Wenn uns das jemand besser erklären kann, dann ist das schon eine Hilfe, einfach zum Verstehen. Aber es gibt auch diese praktischen Lebensprobleme, in denen wir stehen. Und wenn es dann andere gibt, die einen beraten können, dann sind wir dafür dankbar. Der andere kann mir helfen durch sein Vorbild. Wir erleben leider, dass manchmal Menschen sich vom Glauben abwenden. Wir erleben selber auch, wie so manche Schwankungen gibt, so hoch und tief. Und wenn man dann andere Christen beobachten kann, die treu sind, die konsequent leben, denen Jesus beständig wichtig ist, so ein Vorbild kann schon eine große Hilfe sein, selbst wenn ich mit dem anderen gar nicht so viel zu tun habe. Aber dass er mir so vor Augen steht, wie er mit Gott lebt, gerade auch in den Schwierigkeiten, die er hat. Das kann auch mich unterstützen. Der andere kann mir helfen, auch durch seine Gebete. Vielleicht weiß ich es gar nicht, wann er immer für mich betet. Also, da gibt es viele Wege, wie der andere für mich hilfreich sein kann, auch in meiner Gottesbeziehung. Das, was ich jetzt aufgezählt habe, das waren eigentlich gar nicht so dramatische Sachen. Die großen Wunderwirkungen und Wunderheilungen. Aber natürlich, das kann es auch geben. Aber selbst wenn wir gar nicht an so Dramatisches denken, gibt es vieles, wo der Geist Gottes wirken kann, auch durch den anderen und dadurch auch mir eine Hilfe sein kann. Also, das Thema Gemeindeleitung. Wenn wir an Gemeindeleitung denken, dann steht eben im Hintergrund die Frage, wozu ist Gemeinde überhaupt da? Dass wir Jesus besser kennenlernen und dass wir in Jesus auch einander näher kommen und zusammenwirken. Das ist also der Rahmen, innerhalb dessen Gemeindeleitung wirksam sein soll. Leiten, was ist das eigentlich? Ich habe den Eindruck, wir haben da zwei extreme Vorstellungen. Das eine Extrem ist, ja, der Leiter, der sagt, wo es lang geht. Kann auch angenehm sein. Brauche nicht viel überlegen, mich nicht um viel kümmern, der sagt mir und ich mache es. Und dann gibt es das andere Extrem, vielleicht auch gerade aus einer Aversion gegen diese eine Vorstellung. Nein, ich will mir da nichts reinreden lassen. Oder unsere Gruppe in der Gemeinde, wir wollen autonom sein und nicht, dass da die Gemeindeleitung hergeht und glaubt, sie muss uns Vorschriften machen. Das sind zwei extreme Vorstellungen und vielleicht haben wir die oft auch in Bezug auf Gott. Dass es also einerseits das Ideal gibt, ich möchte Gott ganz dienen, ganz gehorsam sein und er soll mir Schritt für Schritt sagen, was ich zu tun habe. Und dann, vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, das funktioniert ja nicht wirklich so, dieses, naja, mit dem kann ich sowieso nicht rechnen, dass Gott mir Schritt für Schritt sagt, was ich zu tun habe. Also ich muss selber entscheiden und ich frage Gott gar nicht. Also wieder das andere Extrem. Warum nicht einen Mittelweg suchen und finden? Also ein Mittelweg, wo es sehr wohl sowas gibt wie Leitung, aber das Ziel eben nicht ist, dass der eine nur gehorsam ist. Ich erinnere mich, ich war selber noch ein junger Christ und war dann in einer Mennonitengemeinde in Wien. Es war eine kleine Gemeinde und ich wurde da ziemlich rasch vom Pastor zum Jugendleiter eingesetzt. Ich bin mir dann gut vorgekommen, aha, ich bin wer, ich bin ein Leiter. Und dann habe ich die Schwierigkeiten gehabt. Ich habe dann gemerkt, die unterschiedlichen Erwartungen unter den Jugendlichen. Einerseits die Erwartung, ja, ein Leiter, das soll jemand sein, der dynamisch vorangeht. Und andererseits eben die Erwartung, ja, der Leiter, der soll nicht allein entscheiden, sondern der soll das mit den anderen besprechen. Und ich habe gemerkt, naja, allen entsprechen kann ich nicht, sondern das sind so widersprüchliche Erwartungen. Und ich bin da auch reingerutscht. Die Bibel habe ich eigentlich schon recht gut gekannt. Ich war vielleicht 19 Jahre alt. Aber so Mitarbeiterführung, da hatte ich eigentlich keine Ausbildung und keine Einschulung. Das mag auch die Situation von manchen sein, die so in eine Leitungsfunktion hineinrutschen. Sollte vielleicht auch ein Grund sein, um Nachsicht zu haben. Natürlich, es soll kein Dauerzustand sein, wenn da jemand in eine Leitungsfunktion hineinrutscht und merkt, ich bin da eigentlich gar nicht vorbereitet. Wie macht man das überhaupt? Es sollte dann sehr wohl Schulungsangebote geben. Aber vielleicht, dass man manches auch, also nachsichtiger ist, wenn man auch merkt, die Erwartung, wie ich sie habe, wie der Leiter agieren soll, andere haben andere Erwartungen. Und von daher ist es für den Leiter ja gar nicht so leicht, wie er allem entsprechen soll. In jener Mennonitengemeinde war es dann auch so, ich bin dann auch in die Gemeindeleitung berufen worden. Der Gemeindeleiter hat mich eben eingeladen zur nächsten Sitzung. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie jemand anderer, der seit relativ kurzer Zeit auch in der Gemeindeleitung war, sich dann gewundert hat an dem Abend, was ich da eigentlich jetzt gerade mache in dem Haus. Der wusste von dem gar nichts. Also der Gemeindeleiter hat mich dann berufen, also dass die Gemeinde nichts wusste davon und das halt irgendwann später mitbekommen hat, das sowieso. Aber auch die Gemeindeleitung hatte zumindest nicht zur Gänze gewusst, dass da jemand in die Gemeindeleitung neu berufen wurde. Viele Gemeindeglieder können mit dem auch leben, vor allem wenn sie es gewohnt sind. Hat auch was Bequemes an sich, man braucht sich um vieles nicht kümmern. Man denkt sich, ja, der Gemeindeleiter, der Alfred, der macht das schon, der mit seinen Mannen. Wie gesagt, das war eine kleine Gemeinde. Es war auch das Verständnis da im Brüderrat, da sind eben nur Brüder. Und da kann es dann leicht sein, dass wenn ein Mann so einigermaßen vernünftig wirkt und auch irgendwie als Christ, dass er binnen kurzem gar nicht anders kann, als in die Gemeindeleitung nachzurutschen, weil die Auswahl ja gar nicht so groß ist. Gut, aber wir wollen da ja nicht polemisieren gegen andere Gemeinden, sondern lieber die eigenen Schwachpunkte betrachten. Wie sieht Leiten aus? Beim Wort Leitung können wir auch an Begleitung denken. Ein Leiter, ein Bereichsleiter oder auch ein Mitglied der Gemeindeleitung, jemand, der begleitet. Der in mancher Hinsicht kompetenter ist. Kompetenter, das kann bedeuten, dass er sich in manchen besser auskennt. Das kann auch bedeuten, dass er eben befugt ist, mit Autorität ausgestattet ist. Verantwortlich ist auch, weil er haftet. Also das, was im Gemeindehaus passiert, wenn da was sehr blöd läuft und schief geht, kann es auch für die Ältesten dann unangenehm werden, weil sie ein Stück weit haften für das, was da passiert. Also da als Gruppe zu sagen, ja, das geht aber die Ältesten jetzt überhaupt nichts an, was wir da in unserer Gruppe machen, das wäre ein bisschen kurzsichtig. Wozu Leitung? Unter anderem auch dazu, also wozu Gemeindeleitung? Es könnte sonst leicht sein, dass wir eine Reihe von autonomen Gruppen haben in der Gemeinde. Also Gemeinde als eine Liste von mehreren autonomen Gruppen, die miteinander wenig zu tun haben. Und das ist sicher nicht die Vorstellung Gottes von Gemeinde. Und da kann sehr wohl die Gemeindeleitung eine verbindende Funktion haben. Und hier sehen wir auch, dass diese Bilder, wie wir sie bekommen im Neuen Testament, auch jetzt von Paulus im Epheserbrief, wie das auch eine Hilfe sein kann, um ganz praktisch dann zu überlegen, wie gestalten wir das Gemeindeleben. Dieses extreme Bild, der Leiter hat das Sagen, er sagt und die anderen sind gehorsam. Kommen wir nochmal zurück auf dieses Bild vom Leib und von diesem Ziel hinwachsen zu Jesus und Jesus besser kennenlernen. Wenn ich nur gehorsam übe, das ist schon auch mal gut, gehorsam zu üben. Und bei den Mönchen gilt das ja als eine Tugend, der Gehorsam. Aber das alleine ist ja nicht die Lösung. Wenn ich so fixiert werde auf einen Menschen, auf einen Leiter, der befiehlt und ich gehorche, da lerne ich dadurch Jesus nicht wirklich besser kennen. Und das ist ja das Ziel, dass ich Jesus näher komme. Ein Ziel, bei dem wir andere sehr wohl auch helfen können, indem ich wahrnehme, was sie von Gott bekommen haben an Gaben und an Autorität und mir dann auch dienen lasse von ihnen. Innerhalb der Gemeindeleitung gibt es auch Älteste. Das Wort, das wir im Griechischen finden dafür, ist Presbyteros. Im evangelischen Bereich, in der evangelischen Kirche, wird dieses Wort verwendet und eingedeutscht. Dort gibt es die Presbyter. In den Freikirchen wird es übersetzt. Da sagen wir Älteste. Älteste, das ist eigentlich keine ganz treffende Übersetzung, denn Presbyteros ist ein Älterer. Also es ist die erste Steigerungsform, alt und älter. Aber nicht unbedingt Ältester, das wäre dann die zweite Steigerungsstufe. Im Englischen zum Beispiel haben wir das korrekt, da sind eben die Ältesten die Elders, die Älteren. Gemeint ist damit wohl Menschen mit Erfahrung. Das Lebensalter kann eine Hilfe sein, ist aber nicht automatisch die Voraussetzung, um dann eben gut Gemeinde leiten zu können. Erfahrung, sicher Erfahrung im Leben, vielleicht in der Mitarbeiterführung, im Beruf, vielleicht als Eltern, Umgang mit Kindern, Erfahrung aber auch im Gemeindebetrieb. Menschen mit Erfahrung. Ich bin über den Ausdruck Ältester nicht ganz glücklich, so im Blick auf Außenstehende. Was denken Sie sich darunter, wenn Sie hören, ja, wir haben Älteste? Gott, überall, in jedem Verein gibt es Menschen, die älter sind. Also ist gar nicht ganz leicht, dann klarzumachen, was wir damit meinen. Wir könnten natürlich auch sagen Bischof. Im Neuen Testament werden diese Begriffe gleichbedeutend verwendet. Nämlich, das eine lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Da reist Paulus in Richtung Jerusalem und bei der Gemeinde, die er gegründet hat in Ephesus, da ruft er die Ältesten zu sich. Er möchte sie noch kurz sehen. Er ruft die Ältesten der Gemeinde zu sich und redet sie dann auch an. Er sagt, habt Acht auf die Herde, unter die der Heilige Geist euch als Bischöfe eingesetzt hat. Also Älteste und Bischöfe gleichbedeutend. Und noch ein zweiter Beleg. Paulus in seinem Brief an Titus, im ersten Kapitel, da sagt er Titus, ich habe dich in Kreta zurückgelassen, damit du in jeder Stadt Älteste einsetzen sollst. Und dann beschreibt er, wie der sein soll und sagt eben, ein Bischof soll so und so sein. Also auch da sehen wir, Ältester, Bischof, eigentlich das Gleiche. Also wir könnten auch Bischöfe sagen, aber auch das wäre wohl nicht die ideale Lösung, weil eben, so wie es sich entwickelt hat in der Kirchengeschichte, Bischof etwas sehr Hochrangiges ist. Und das wollen wir nicht unbedingt vermitteln, wenn wir von unseren Älteren reden. Ich hatte mal vorgeschlagen, ja, wir können es ja verdeutschen, Bischof, das heißt Aufseher. Aber auch da gab es Einwände. Gefängnisaufseher, vielleicht auch noch nicht die Assoziation, die wir haben wollen, wenn jemand an Gemeinde denkt. Also, Presbyter und Bischöfe eigentlich gleichbedeutend. In den Jahrhunderten danach hat sich das etwas verschoben. Da wurde dann ein Einzelner in der Gemeinde, der Vorsteher. Das war dann der Bischof und daneben gab es dann die Presbyter. Das hat sich dann noch weiterentwickelt. Der Bischof der Hauptstadt hat dann eine besondere Ehrenstellung gehabt. Kann verschiedene Gründe gehabt haben. Vielleicht weil er die Synoden geleitet hat. Vielleicht weil er der Bischof der größten Gemeinde war. Vielleicht auch finanziell den anderen helfen konnte als Bischof einer großen Hauptstadtgemeinde. Dann gab es eben die, also man nannte sie dann die Patriarchen von Alexandria und von Ephesus, von Jerusalem, später von Konstantinopel und von Rom. Diese Patriarchen hatten dann einen besonderen Ehrenvorrang. Nachdem Westkirche und Ostkirche sich mehr und mehr auseinanderentwickelt haben, war es dann so, dass eben der Patriarch von Rom auf der einen Seite war und andererseits der Patriarch von Konstantinopel hatte noch einen besonderen Ehrenvorrang. Allerdings, in der Ostkirche war es so, dass vom Missionsverständnis her, man versuchte, die Bibel zu übersetzen in die einzelnen Landessprachen. Und die Gottesdienste wurden dann auch in der Landessprache gefeiert. Und daher haben wir auch jetzt eine syrisch-orthodoxe und griechisch-orthodoxe und russisch-orthodoxe Kirche und so weiter. Und der Ehrenvorsitzende, Patriarch von Konstantinopel, muss froh sein, wenn ihm noch so etwas wie ein Ehrenvorsitz zugestanden wird. Praktische Oberherrschaft hat er sowieso nicht. In der Westkirche war es anders. Da blieb Latein die Kirchensprache für den gesamten Bereich. Und damit auch der Patriarch von Rom blieb der Oberherrscher. Also da gab es eine Einheit, könnte man sagen, Latein als Kirchensprache. Das gab es ja noch bis ins Zweite Vatikanische Konzil hinein. Ich erinnere mich daran, ich selber bin katholisch aufgewachsen. Also ihr erfahrt heute einiges von mir aus meiner Vergangenheit. Katholisch und dann mennonitisch und anscheinend jetzt baptistisch. Okay, das war so im Zeitraffer. Ja, als Ministrant, wie wir damals eben so gebetet haben, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ich habe es irgendwie auswendig lernen müssen, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Insofern glaube ich auch nicht, dass es so günstig war, dass hier Latein als Kirchensprache in allen Ländern beibehalten wurde, obwohl viele Menschen ja Latein nicht verstanden haben. Aber Sprache und Herrschaft, das hat eben eine Verbindung miteinander. Und für den Bischof von Rom hat es eben bedeutet, dass er Herrschaft über ein großes Gebiet behalten konnte, mit Hilfe der Sprache Latein. Gut, aber das ist wohl nicht mit Einheit gemeint, von der Paulus im Epheserbrief spricht. Einheit, ein Zusammenwirken, so wie ein Organismus. Ein Zusammenwirken hin zu Jesus, mit Jesus als Haupt, ein Zusammenwirken aber auch, bei dem Jesus selber mitwirkt und mithilft. Denn so dieses Zusammenwirken in einem Körper läuft ja oft nicht reibungslos ab. Jesus ist derjenige, der uns miteinander verbindet. Und dieses Verbinden hat ja auch eine Doppeldeutung. Wenn es Verwundungen gibt, und dazu kommt es bei einem Miteinander, auch da ist Jesus derjenige, der verbindet. Jesus als der uns verbindet. Amen.